Willkommen beim 5-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben, voller Insights, echter Geschichten und Inspirationen. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's. Willkommen zu einer neuen Folge des 5-9 Podcasts, heute mit einem ganz besonderen Gast, Mike Kofler. Mike ist österreichischer Unternehmer und Gründer von Athlete's Eyewear, einer Marke für hochwertige Sportbrillen. Mit dieser Marke hat er nicht nur funktionale und stilvolle Sportbrillen auf den Markt gebracht, sondern auch ein mega starkes Netzwerk an Athleten aufgebaut. Unter anderem ist seine Marke nämlich offizieller Ausstatter des Olympic Team Austria. Doch Mike ist mehr als nur Gründer, er ist Vertriebsprofi und Erfolgscoach und wir freuen uns riesig, dass er heute dabei ist. Willkommen im 5-9 Podcast, lieber Mike.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich und ich hoffe, es geht mit dem österreichischen Dialekt auch so. Also mal ein bisschen zusammenkommen, wir drei.
Auf jeden Fall. Ich finde es total sympathisch. Sehr cool. Pass auf, Mike, dann lass uns direkt mal reinstarten. Du hast mit Athlete's Eyewear ein international erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, aus meiner Perspektive. Und die Marke ist in der Beachvolleyball-Szene, aus der ich ja auch komme, gar nicht wegzudenken. Und nimm uns doch einfach mal mit, wie ist das eigentlich alles zustande gekommen? Wie kam es dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast und eine eigene Marke gegründet hast?
Ende des Tages musste fast ein bisschen verrückt sein, sage ich immer dazu, wenn mich wer fragt, oder nicht fast, sondern sehr. Also ich habe vor 15 Jahren in der Augenoptik gestartet, im klassischen Vertrieb, weil sprechen und Menschen was verkaufen, also Verkauf an sich, hat mir schon immer Spaß gemacht und das war so das Steckenpferd. Habe da 6 Jahre lang für Nike die Brillen gemacht. Sehr erfolgreich, war wirklich eine geile Zeit, war aber auch eine Zeit, wo ich gemerkt habe, so Anfang 20, das kannst du machen, weil das ist ein amerikanisches System mit großen Schecks und wenig Geld dahinter. Also das war schon wirklich geil, war auch geil, den Swoosh zu leben, ne? Also das muss man echt sagen, aber je älter du wirst, desto mehr hinterfragst du manche Systeme. Und dann bin ich nach 6 Jahren da zum damaligen Zeitpunkt zu meinem jetzigen Geschäftspartner gewechselt, zu Holger Emmerich. Der hatte damals die Lizenz gekauft für O'Neill, für Sonnenbrillen. Mhm. Und bin dann zu ihm gewechselt. Ganz ein anderes Thema, also Familienunternehmen, kurze Wege, wirklich eher ein Visionär in der Optikbranche. Und das war so das Thema, wo ich dann gesagt habe, okay, das könnte ein Hafen sein, wo ich mich ganz wohl fühle. Wo man den nächsten Step gehen kann, haben dann mit O'Neill eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen verbracht und damals schon den Kontakt auch immer zu den Sportlern gehalten, die ich von Nike hatte, immer mitgenommen und geguckt, dass man da so ein Geben und ein Nehmen einfach lebt. Da war auch so mit der erste Sportler, ne, Clemens Doppler, Alex Horst damals. Alex spielt ja noch immer. Ich glaube, den kannst du in 10 Jahren nochmal aus der Sandkiste holen. Aber das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, das könnte echt interessant sein. Und es war ja damals, jetzt vor 5, 6 Jahren, die große Trennung zwischen Adidas und Silhouette in der Augenoptik mit den ganzen Lizenzgeschichten. Und da war so der springende Punkt dann, wo ich gesagt habe, da liegt was bei mir in der Schublade. Das wächst schon oder gedeiht schon länger in mir, weil am Ende des Tages haben immer die Firmen ganz gut an mir verdient. Ich habe nicht schlecht verdient, ich will da jetzt nicht jammern. Aber du bist halt am Ende oder am unteren Ende der Nahrungskette. Und dann habe ich gesagt, wenn, dann jetzt, weil jetzt steht einfach ein Gap in der Optikbranche mit der Lizenzvergabe, wo wir, wenn wir schnell sind, einfach reingrätschen können. Und das war damals ein Gespräch einfach mit Holger Emmerich, wo ich gesagt habe, okay, komm, lass uns das zusammen versuchen, wäre charmant, weil wir haben alles. Wenn du keinen Bock drauf hast, können wir es auch nicht ändern, dann wird es auf kurz oder lang halt irgendwie andere mit mir machen. War aber ein kurzes Gespräch, weil Holger einfach auch ein Visionär ist und auch gesehen hat, was da in meinen Augen blitzt und was da möglich ist. Ne? Wenn man jetzt mal so rückwirkend drüber spricht, reden wir halt schon von einem Invest von 800.000, 900.000 Euro, die mittlerweile in dem ganzen Projekt drinnen stecken. Ne? Weil du gibst dich halt schon, ich sag mal, auch vom Wesen natürlich, das ist auch ein bisschen mein Thema, aber du musst halt laut sein, du musst anders sein, du musst halt auffallen. Ne? Weil in der Branche, das ist schon ein Haifischbecken, wo viele investorengetriebene Großunternehmen oder internationale Großunternehmen einfach ihr Unwesen treiben. Ne? Wenn man halt einfach an den Mitbewerber wie Oakley etc. denkt, dann grenzt das schon an ein bisschen Verrücktheit, Größenwahn oder alles zusammen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt da rein und reiß denen mal so richtig schön den Arsch auf. Ne? Also es ist, ja, war ja nicht der Punkt, das zu machen und zu sagen, wir machen jetzt einfach mal schöne Sonnenbrillen und gucken, wie es funktioniert, sondern mein ganz klarer Marschplan war schon, die Großen zu reizen. Ne? Also das muss man ja schon sagen, weil ansonsten brauchst du, glaube ich, gar nicht antreten. Also wenn du sagst, wir machen es mal so ein bisschen, ja, ist zumindest nicht meine Philosophie. Also das muss man schon sagen. Und was sich dann die letzten 5 Jahre jetzt daraus entwickelt hat, jo, wir haben gerade letzte Woche mal so ein bisschen telefoniert auch und Revue passieren lassen, das kannst du nehmen. Ne? Also bist noch immer nicht da, wo wir hinwollen, aber so kleine Milestones, die nimmst du, um zu sagen, ja, oh, das war schon okay. Also da machen wir schon ein paar Sachen richtig.
Ja, definitiv nehme ich auch so wahr. Und ich folge dich da auch auf den verschiedenen Kanälen. Also insofern kann ich das gut nachvollziehen, dass du da auch durchaus zufrieden bist. Und das heißt ja auch, du warst total schon der Spezialist in der Brillenbranche, als du dich damals dafür entschieden hast. Und du hast gerade von dieser Gap erzählt, die du wahrgenommen hast und diese Chance dann auch zeitlich betrachtet. Mhm. Gab es da noch etwas anderes aus deiner Perspektive, wo du gesagt hast, das kann ich besser als etablierte Marken?
Es war für mich immer der Antrieb oder dieses Ding, wenn du von außen drauf schaust, gerade als Vertriebler, dann ist halt alles bei den Großen sehr selbstfixiert. Ne? Also klar, am Ende des Tages ist es ein Wirtschaftsunternehmen. Also auch wir müssen unsere Rechnungen zahlen und müssen gucken, gerade als Startup, dass du in Fahrwasser kommst. Ne? Das klingt immer leicht, aber wie gesagt, ich habe mit der Summe, wie gesagt, 700.000-800.000, die da drin stecken, das brauchst du auch einfach. Ne? Also da sind wir jetzt noch nicht so, dass wir sagen, okay, hurra, wir können alles rausballern, sondern das ist wirklich das benötigte Geld, um halbwegs schwimmen zu können. Aber mein Antrieb war einfach, einen Brand zu erschaffen, wo die Community im Vordergrund steht oder mitgeht. Ne? Weil, wie gesagt, der Rest ist sehr salesgetrieben. Klar, ist groß, können sich große Influencer leisten und große Athleten, aber bei mir geht es immer ein bisschen um das Herz und das hat sich die letzten Jahre wieder rauskristallisiert und gerade jetzt auch nach dem Olympiazyklus war das ein ganz großes Thema zu sehen, dass Athleten, die wir die letzten Jahre mitgenommen haben auf unserer Reise, wo wir gestartet sind und die gestartet sind und die jetzt womöglich ein bisschen erfolgreicher und schneller geworden sind, wenn man auch das schwedische Thema sieht, ne? Die dann halt einfach den nächsten Step gehen. Und ich hab zu mir auch gesagt, okay, dann müssen wir jetzt gucken, wie wir das auch dieses Jahr wieder hinkriegen. Und da habe ich ganz klar festgestellt, okay, wir setzen den Athleten weiterhin in den Fokus, aber der Athlet mit Herz bleibt bei uns. Ja, weil wir müssen einfach was erschaffen, abseits von Kohle, wo die Athleten sagen, das ist geil, da bleibe ich da. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, ja, meine Vision und auch die Verrücktheit, dran zu glauben, das Ding wirklich durch die Decke schießen zu können. Und mit einer Vision und dem Herz, glaube ich, schaffst du das auch. Also da ist auch vieles drin, auch gegen die ganz Großen. Also da kannst du auch mal gegen eine offene Brieftasche ankämpfen. Aber du brauchst halt, wie gesagt, die Community und glaube, das treffen wir gerade in Deutschland ganz gut mit der German Beach Tour auch, da so ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen und wirklich das Ding durch die Decke gehen zu lassen. Weil, wie gesagt, auch mit unseren ganzen Aktionen und wie wir links und rechts uns bewegen. Also klar, die Rabatte sind teilweise hoch, aber hab lieber ein bisschen was von vielen wie im Großen und Ganzen und da ist wenig da. Also wie gesagt, wenn alle davon leben und alle profitieren und alle Spaß dran haben und diesen Weg oder diese Vision ein bisschen mitteilen und da rausgehen und eine gute Zeit haben, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Ja. Ich finde, du hast einen sehr, sehr coolen Punkt angesprochen, nämlich den Gedanken, die Community in den Fokus zu setzen. Da würde ich gerne, das würde mich nochmal interessieren, ja, wie ihr das macht und wie da euer Fokus ist. Du hast ja auch angeteasert, dass ihr sehr, sehr viele Profisportler mit zusammenarbeitet, die eure Brillen tragen, das entsprechend natürlich auch über Social Media und Co. teilen, dass ihr auf Events seid. Was meinst du noch mit Community-Gedanken, wenn du das so sagst?
Also, am Ende des Tages musst du gucken, dass du so nahbar wie möglich bist, ne, mit der Brand. Also, aber nicht nur mit der Brand, sondern auch mit der, am Ende des Tages die Personal Brand, was immer wichtiger wird. Und ich schaue natürlich, dass ich so viel wie möglich wirklich selbst Kontakt habe mit unserer Community. Also, das sei es jetzt ganz neu seit 3-4 Wochen oder so in 1,5 Monaten, dass wir wirklich einen WhatsApp-Button auf der Homepage haben, der jetzt nicht irgendwo in den Innendienst führt bei uns oder auch, wie gesagt, in den Chatbot, wie es halt ganz, ganz modern und charmant gelöst wird, sondern der geht wirklich zu mir und da kommen wirklich auch Fragen oder halt einfach Ideen auch von der Community. Ist wirklich witzig. Also du nimmst alles mit, das ist eine Kommunikation, die 24/7 funktioniert. Also das Handy ist auch am Wochenende bei mir an und wirklich, um da Nähe zu schaffen und einfach ja greifbar zu sein und auch nahbar zu sein, das ist mir ganz wichtig, weil klar, kannst du da irgendwen hinsetzen, aber am Ende des Tages, ja, ist es ja meine Vision und mein Traum, der da gelebt wird. Und das geht nur in Verbindung mit den Menschen da draußen, die das mittragen. Und wenn du dann nicht greifbar bist, ja, dann ist es ein schönes Marketing-Tool, aber dann wird das relativ schnell durchschaut und dann funktioniert es nicht mehr. Also wie gesagt, ich schaue auch, dass ich selbst so viel wie möglich auf Events noch bin, mittlerweile zweifacher Familienvater. Da gibt es auch mal die ein oder andere Priorität, die natürlich vorgeht. Aber wie gesagt, da wirklich zu gucken, wir haben jetzt auch immer wieder auf Social Media Geschichten, wo wir wirklich die Community auch mit einbinden in Brillendesigns oder ich in unseren WhatsApp-Gruppen schon Designs für nächstes Jahr zeige und auch abstimmen lasse, okay, die oder die, wo seht ihr mehr oder so. Das ist mir schon wichtig. Klar hast du einen Grundgedanken auch in der neuen Kollektion, aber würde mir ja nicht anmaßen zu sagen, ich weiß alles, wie der Markt draußen denkt. Weiß, dass ich einiges mitbringe, dass das funktioniert, aber am Ende des Tages ist es schon gut, wenn du mal so eine breite Masse auch fragst und sagst, okay, hier sind drei Farben, stimmt mal ab. Ne, weil gerade so, wie wir es letztes Jahr bei der German Beach Tour auch hatten, in dem Livestream für unsere neuen Modelle jetzt für dieses Jahr mit der Ace oder so, ich war da auf drei komplett anderen Farben. Also so ehrlich muss ich sein. Ne? Und die Abstimmung hat dann mir auch gezeigt, okay, bist du halt eine Spur daneben, ist in Ordnung. Das musst du dir dann eingestehen. Klar kannst du sagen, okay, ich entscheide es und mache es trotzdem. Nur bist du ja auch froh, wenn du das Feedback bekommst, dann musst du es auch annehmen und auch ja so fair zu dir selbst sein und das anzunehmen.
Ja, super. Lass uns nochmal ein oder vielleicht sogar zwei Schritte zurückgehen. Die Firma hieß ja früher mal anders. Es war J Athletics. Ich glaube, ungefähr 2,5 Jahre ist das jetzt mittlerweile her. Vielleicht kannst du uns da irgendwie noch so ein paar Geschichten zu erzählen. Wie ist das zustande gekommen oder was war der ursprüngliche Name, denn die Namensidee und wie kam es zu der Anpassung?
Also wir sind gestartet. Die Idee war ja mit Holger zusammen und wie gesagt, Holger hat ein Optikunternehmen und eine Eigenmarke seit 20 Jahren in klassischen Augenoptikvertrieb. Also Brillen mit C-Stärke, sage ich mal so. Und die heißen Yoshi. Ne? Ja. Also kann man den Namen so tragen, ja oder nein? Es kann man viel darüber diskutieren, aber funktioniert halt eben seit 20 Jahren. Und da haben wir gesagt, okay, um die Verbindung in den deutschen Augenoptikmarkt, was ja damals unser Hauptabnehmer einfach war, Deutschland und Österreich in der Augenoptik, eine Verbindung herzustellen zum Familienunternehmen. Yoshi Athletics geht ja auf keinen Fall, also da waren wir uns relativ schnell einig. Aber um das ein bisschen internationaler zu sehen, haben wir das J, also das J davor gesetzt, was wir aber schnell gemerkt haben, dass es sehr erklärungsintensiv ist. Also beim Optiker hat das noch alles seinen Hand und Fuß gehabt. Wir haben aber gegründet und haben zeitgleich auch den Webshop gleich mitgemacht und haben den eigenen Online-Shop gleich mitgelauncht. Ja. War damals in der Augenoptik mit Sicherheit nicht Standard, weil der eigene Webshop oder der eigene Online-Auftritt ja immer sehr kritisch gesehen wird vom stationären Handel. Aber ich bin da sehr offen damit umgegangen. Ne? Also das gehört zur Gründung einer Marke dazu, die in diesen Zeiten wie diesen jetzt einfach ja Fuß fassen will und überleben will oder sagen wir so, wie es ist, einfach durchstarten will, ja. Und da war dann schon der Punkt, wo wir gemerkt haben, am Endkonsumenten funktioniert das Thema mit Yoshi und die Verbindung zum traditionellen Augenoptiker überhaupt nicht. War eine Entscheidung auf einem Meeting. Ich habe den Raum kurz verlassen und damals saßen meine Head of Marketing, die Jen, und meine Social Media Agentur und der Markus, der die Brand oder die ganze Hintergrundstory alles mitgestaltet hat in einem Raum und ich komme von der Toilette retour und es ist still. Ne? Also es war Stille und ich habe gesagt, okay, was ist passiert in den paar Minuten, wo ich nicht da war? Wir müssen mal mit dir quatschen. Ne? Und dann sage ich so, okay, um was geht es? jo, wir würden gerne umbranden, ne? Und sagen, ja, habt ihr denn komplett den Arsch ab? Ne? Ja, wie, warum und denn? Aber es war, am Ende des Tages war es klar, für mich war einfach nur der wirtschaftliche Part, wir hatten zu diesen Zeiten einen Lagerstand von 350.000 Euro auf Lager. Ne? Also musst du verstehen, musst du das Marketing dahinter verstehen, musst du aber den wirtschaftlichen Part auch mittragen in dem Moment. Dann habe ich gesagt, alles klar, wir arbeiten das in Ruhe aus, gehen nochmal absolut in der Findungsphase, wir machen das mit dem Rebranding, das ist eine gute Idee, wir brauchen aber ein klares Logo, eine klare Strategie und einfach ein viel klareres Auftreten für den Endkonsum und dann können wir es machen. Und damals, muss ich wirklich sagen, haben sich alle Parteien wirklich schnell und gut zueinander gefunden, was auch nicht selbstverständlich ist, wenn du mit zwei externen Agenturen unserem Marketing, wo ich wirklich sehr dankbar bin, aber auch ja selbst so tief drin steckst, voller Emotionen, dass du dann was freigibst. Ne? Aber haben wir uns wirklich schön gefunden und nachdem wir, sag ich mal, viel mit Athleten gearbeitet haben und noch immer arbeiten, war der Athlet einfach im Fokus. Ne? Und warum das, mit dem du sowieso arbeitest und dein Kernthema ist, warum das nicht komplett in die erste Reihe zu stellen. Und den Claim from Athletes for Athletes hatten wir ja schon und das ist ja nicht nur ein Claim, sondern wir binden ja wirklich die Athleten vom Prototypen bis zur fertigen Brille mit ein. Dann war das relativ schnell sehr klar. Wie gesagt, würdest mich jetzt nochmal fragen, ob ich nochmal rebrande? Na, mit Sicherheit nicht. Also das machst du kein zweites Mal, ganz ehrlich. Also vor 3 Wochen mal beim Glas Bier gesagt, sage ich ganz ehrlich, das war auch ein Himmelfahrtskommando. Das hätte auch total schief gehen können. Ne? Weil damals waren wir noch an den Optikmarkt so gebunden, dass wir das Geld und den Umsatz einfach gebraucht haben. Und dann zu sagen, okay, wir sind jetzt gerade mal so ein bisschen drin, aber wisst ihr was, jetzt haben wir eine total schlaue Idee. Wir stampfen das Ganze nochmal ein. Und branden nochmal neu, aber jetzt kauft ihr erstmal nochmal das mit dem alten Logo und im Frühjahr komme ich dann mit dem neuen. Ne? Also musst du ja schon sagen, war schon ein Ritt auf der Kanonenkugel, aber am Ende des Tages hat mir das auch wieder gezeigt, wenn du den Menschen draußen, damals waren es halt wirklich noch die Händler, eine Vision gibst, was da dahinter steckt und wo du hingehst mit dem Ding. Ja, dann nehmen die das mit einer Schmunzeln, aber gehen das Ding mit, ne? Und jetzt steht Zauberer da und war, wie gesagt, die absolut richtige Entscheidung, den Athleten da in den Vordergrund zu stellen. Und so leben wir es auch und so steht die Marke auch sauber nach außen.
Ja, super. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte.
Ja, musstest du nicht nochmal machen, Vic.
Vor allen Dingen noch kurz dazu, Mike. Du meintest ja am Anfang, dass es sehr erklärungsbedürftig war, dieses J dann irgendwie dann zu erklären. Nein. Und jetzt ist es ja halt auch Athletics Eyewear, also das braucht ja gar keine Erklärung mehr. So, das finde ich halt auch so schön, als ich das erste Mal gelesen hatte, ich kannte euch noch nicht. Und dann war mir direkt bewusst, okay, die machen Sonnenbrillen oder zumindest Brillen. Ja.
Ja. Und wie gesagt, immer, das ist ja auch mit dem A, ne? Man sieht es ja auch auf der Kappe, die eine Seite ist schmaler wie die andere. Das ist auch so der Hintergedanke, okay, die eine Seite ist für den Breitensport, die andere ist für wirklich die Pro-Abteilung, also wo unsere Athleten auch drinstecken, zusammen ergibt es, aber wenn du es umdrehst, wieder ein Trichter, wo alle zusammenkommen, also da ist ja schon so ein bisschen Geschichte und Idee auch dahinter, dass es nicht nur ein fades Logo ist, das irgendeine Werbeagentur uns schnell hingeknallt hat, sondern das war mir schon wichtig, in dem ganzen Prozess auch eine Geschichte dahinter zu haben, die wir weiter leben können. Weil wenn du am Ende des Tages ein Logo hast, ja, kannst du darüber sprechen, ist schön, fällt dir vielleicht noch der ein oder andere Satz dazu ein, aber so hast du halt wirklich eine Entstehungsgeschichte der ganzen Brand dahinter.
Du hast jetzt vorher schon mehrfach über die Athleten gesprochen, dass ihr denen auch teilhaben lasst an dem Entwicklungsprozess von neuen Produkten. Das finde ich nochmal einen total spannenden Ansatz, weil ihr ja super zielgruppenspezifisch damit arbeitet.
Ah.
Trotzdem stelle ich mir die Frage, wie habt ihr das hinbekommen? Du hast auch mal erwähnt, du bist ein Netzwerktyp, aber trotzdem, so von außen betrachtet, klingt das schon nach einer ziemlich perfekten Story, dass ihr da direkt auch mit den Profis zusammenarbeitet. Magst du uns da mal was erzählen? Wie kam das zustande?
Klar, also ich habe damals, wie gesagt, in meiner Nike-Zeit begonnen, sag ich mal, zu sammeln. Wenn klingt das blöd, aber es ist so. Also wir hatten damals mit Clemens Doppler und Alex Horst einfach, sag ich mal, österreichische Idole, ne? Und bist du ja selber, wenn du so Sonnenbrillen trägst, und da war ich Anfang 20, so ein bisschen ein Fan-Moment hast du ja in dem Moment schon, ne? Muss man ja auch sagen, ne? Weil die Jungs waren damals schon ja, so am Höhepunkt ihrer Karriere, ne? Und ich habe die einfach mal rotzfrech angeschrieben, habe gesagt, sag, ihr tragt ja meine Brillen, sag, ich brauche dir nicht mal irgendwann mal was. Und gesagt, ey, total cool, weil wir brauchen eh was, wir haben eh keinen Kontakt momentan da rein, wie sieht's denn aus, mal sollen wir uns treffen und hin oder her, ne? Dann haben wir uns da in Wien getroffen, bei denen im Hotel, Brillen raus, hier aufgesetzt, bim, bam, bum. Bin dann zurück und habe dann meinen damaligen Chef angerufen, sage ich, du, ich habe mich mit denen und denen getroffen, die brauchen jetzt ein paar Sponsoring-Brillen, außerdem brauchen die nochmal einen neuen Vertrag. Dann war das ein Gespräch auf 3 Minuten, er hat gesagt, österreichische Sportler, ja, schön, pff, mach, was du willst, schick ein paar Brillen, aber ist jetzt für uns jetzt nicht quasi der große Pick, ne? Ich war damals schon selbstständig in der ersten Vertriebsgeschichte und habe dann gedacht, okay, wenn die denen keinen Vertrag geben, dann bin ich mal ganz schnell und ganz schlau und binde die an mich und habe die einfach an meine Handelsagentur damals mit Athletenverträgen ausgestattet und habe die grundsätzlich immer mitgenommen. Also das ging dann relativ schnell, weil wie du in den Wald reinschreist, so kommt es auch irgendwie dann wieder zurück. Und sind wir uns ehrlich, wenn du ein gutes Material gibst, ne, am Ende des Tages, klar, klingt blöd, aber es sind nur ein paar Brillen, die du den Jungs dann zur Verfügung stellst und die sind happy. Ja, und das ist ja ein mega, mega Deal, ne, weil die tragen sie nach außen, sie repräsentieren sie. Das war mir dann ganz schnell bewusst, irgendwie zu sagen, okay, bist du gut zu denen, sind sie gut zu dir, ne? Und das ging dann innerhalb von 1-2 Jahren relativ schnell, dass ich so um die 40 bis 60 Athleten bei mir hatte, ne? War jetzt ein schönes Ding, war mir aber gar nicht so bewusst, ne? Also das war ja, da ging es mir jetzt nicht um die Verträge an sich, sondern ging es mir einfach um das Netzwerk und wirklich die Marke damals zu pushen. Das war halt der große Vorteil für Nike damals auch im Dachraum, dass da ein Verrückter ist, der für eine Brand einfach sein letztes Hemd lässt und halt so dahin arbeitet. Da, wie gesagt, mit dem Wechsel zu O'Neill damals oder zu Holger habe ich die mitgenommen. Und so hat sich das aufgebaut. Also wie gesagt, dieses Netzwerk ist stetig am Wachsen, hat uns dann schlussendlich auch zu Amann und Hellwig gebracht. Ne? Weil gerade in der Beachvolleyball-Bubble war das dann schon so, dass der Name schon ein bisschen bekannt wurde. Und wie gesagt, am Ende des Tages sind sie alle Menschen und jeder will im Prinzip irgendwie gut behandelt werden. Und wenn man da zusammen irgendwie was Großes erschafft und wenn man an einer Vision arbeitet, dann geht es auch nur miteinander und guck wirklich immer, dass unsere Athleten das bekommen, was sie auch brauchen. Also sei es eine Unterstützung oder sei es mal hier irgendwie mit Hotels oder irgendwie was, wo man ein bisschen behilflich sein können oder wie gesagt, auch Limited Editions oder eigene Editions. Das ist ja immer am Ende des Tages auch ein ganz schönes Ding für den Athleten, wenn er seine Brille hat mit seinem Namen. Das ist ein Miteinander, das muss entstehen. Ich sage auch immer, nicht jedes Jahr gibt es eine Limited Edition oder jeder bekommt eine. Das ergibt sich einfach so im Laufe der Zusammenarbeit, wer schon lange bei uns ist. Und das ist dann auch so ein bisschen Ritterschlag und auch ein Geben und Nehmen. Also das ist ja dann auch was, so ein Zurückgeben von mir an die Athleten da.
Ja, mal ganz konkret bei dem Beispiel zu bleiben. Amann Hellwig, ich meine, Olympia-Goldgewinner im Beachvolleyball ist ja meine Hausnummer an dieser Stelle, wer die beiden Jungs sich kennt. Die revolutionieren gerade den Beachvolleyball weltweit mit ihrer Art und Weise des Spielens. Wie ist da der Kontakt zustande gekommen? Hast du die auch einfach angeschrieben oder hast du die beim Event kennengelernt?
Ja, Amann Hellwig ging damals über unsere damalige Social-Media-Agentur, muss ich sagen. Das war der Hupfer Daniel, der hatte uns ganz am Anfang betreut, ehemaliger Beachvolleyballer auch. Und die haben dann über ein paar Kontakte auf einmal die Schweden an der Angel gehabt. Da habe ich gesagt, hey du, dann lass uns mal mit denen sprechen. Das war damals schon für unsere Verhältnisse, muss ich wirklich sagen, also ein enges Brett. Ne? Also die Jungs waren ja klar, dass die durch die Decke gehen werden. Das Management von denen hat natürlich relativ hoch gepokert, aber da war auch schon Oakley, da war alles andere, da war Bliss schon mit dran. Also da waren schon die Managements und die Marketingabteilungen der wirklich Großen im Rennen. Aber ich habe halt damals gesagt, ich will einen Call mit dem Management, ich will einen Call mit den Jungs. So, kriegen wir sie dann? Ist es okay? Kriegen wir sie nicht? Haben wir Spaß gehabt und haben uns mal kennengelernt. Ne? Das ist ja auch ein Hund. Und das war wirklich so. Also da sind Summen am Tisch damals schon gelegen. Da kannst du gar nicht mit in unserem ja, fortschreiten oder in unserem Stadium der Brand auch. Ne? Aber ich habe ihnen erzählt, was ich halt vorhabe und wo es hingehen soll. Und ich glaube, der Groschen ist da gefallen, wo ich gesagt habe, wisst ihr was, ihr kommt zu uns und kriegt gleich eine Limited Edition. Sag ich, wenn dann, dann gehen wir gleich so rein. Wir haben jetzt noch genügend Zeit und wir können dran arbeiten, dann kriegen wir das hin. Und das war so, glaube ich, auch der Punkt, der die Jungs dann überzeugt hat. Klar, das Produkt muss stimmen. Ne? Also brauchen wir jetzt nicht davon ausgehen, wenn du da irgendwie ein ja, marketingbetriebenes Brand hast, wo die Brille aber nicht dazu passt, dann würden sie sie auch nicht tragen. Also das muss man schon so sagen. Aber das war schon ein Ritt auf der Kanonenkugel, muss man schon sagen. Aber dass sie sich dann für uns entschieden haben, war natürlich großartig. Im nächsten Step oder jetzt in rückblickend habe auch ich daraus gelernt, dass du vielleicht Verträge ein Jahr nach Olympia dann noch immer hast. Ja, aber das wäre damals auch nicht gegangen. Das war so vom Management das Ausschlusskriterium zu sagen, okay, wie kriegen wir es hin und wie können wir den Deal jetzt einpacken? Und da war auch keine Chance, auf ein Jahr nach Olympia die Jungs noch zu haben. Also ich habe in Paris, wie ich im Stadion gesessen bin, schon gesagt, sag ich glaube, das sind die letzten Minuten. Ne, die sollte man noch mal genießen. Und genau so kam es dann auch. Also das war echt nett und das war echt gut. Die haben dann auch das Management gewechselt. Und ich muss jetzt auch sagen, das war immer ein Austausch auf Augenhöhe und das war immer sehr, sehr wirklich hammerkorrekt. Aber da mir klar, wenn da jetzt das große O kommt, also dass auch der Geldkoffer da mit dabei ist, ne? Also dem ja. Ist so. Und dann musst du auch mal sagen, okay, musst du auch verstehen, ne? Also du gehst ja bis zu einer gewissen Grenze immer mit und ich muss auch sagen, okay, wir haben auch wirklich für unsere Verhältnisse die Tür sehr weit aufgemacht. Vielleicht zu weit, ne? Musst du ja auch sagen. Also rein rechnerisch auf alle Fälle zu weit. Aber das war ein emotionales Thema und dann siehst du halt auch, okay, wo sind wir und wie sind die Angebote? Und wenn die Angebote halt so meilenweit auseinander sind, ja, dann musst du es verstehen, weil die Jungs haben 10, 15 gute Jahre, sind wir sehr ehrlich, wahrscheinlich sind es 10. Und dann muss der Sportler einfach auch seine Kohle verdienen. Das kann ich auch verstehen, gehe ich auch mit einem Teil, aber da muss man mich auch verstehen, dass ich sage, okay, in unserer Phase des Unternehmens will und kann ich es auch nicht und ich glaube, ich würde es auch dann danach vielleicht in 5 bis 10 Jahren auch nicht machen, ne? Weil die Relation einfach nicht stimmt. Und ich glaube, da ist schon ein Punkt, wo man viel mal ansetzen kann. Hat aber jetzt nichts mit dem Beachvolleyball zu tun. Aber wenn du so nachdenkst, dass ein Tour de France-Team für die Brille so zwischen 800.000 und 1,2 Millionen liegt, dann musst du viel Brillen verkaufen.
Ja, das ist so.
Also, aber da gibt es viele Dinge, die man, glaube ich, momentan ein bisschen hinterfragen kann, in welcher Relation manches steht, aber ist ja so, also muss man nicht machen, ist ja meine Entscheidung am Ende des Tages und wir haben uns halt bis zu einem gewissen Punkt ausgelehnt, haben dann gesehen, dass es nicht funktioniert und es war auch wirklich, auch in dem letzten Gespräch mit den Jungs, ein würdevolles Tschüss und wir haben auch gesagt, man sieht sich immer zweimal im Leben, also die Tür ist offen. Und wenn das große O mal nicht mehr passt, dann dürfen sie gerne wieder kommen.
Ja, sehr cool. Das klingt nach einem guten Austausch da an der Stelle auch. Und ich gebe dir vollkommen recht, Beachvolleyball ist in der Spitze natürlich ein Sport, wo man Geld verdienen kann. Aber du hast auch gesagt, das wird nicht ein Leben lang in dieser Spitzenqualität gespielt werden. Oder insbesondere von den beiden Jungs nicht, die ja sehr auf Sprunggelenk-Konkurs arbeiten.
Schwierig.
Insofern auch sinnvoll, da das Geld mitzunehmen, wo man es mitnehmen kann. Ganz grundsätzlich ein Sport, der eigentlich aus meiner Perspektive zu wenig mediale Aufmerksamkeit erhält. Ja, genau. Aber zu Unternehmen und soll ja kein Beachvolleyball-Podcast sein an der Stelle. den würde ich tatsächlich auch gerne machen, das by the way, aber nicht heute an dieser Stelle. Wir haben ja vorhin auch über das Rebranding gesprochen und ich habe wahrgenommen, dass das ja auch eine große Herausforderung war und eine echte Challenge, die ihr da gemeinsam gemeistert habt. Und wir haben ja auch schon gemeinsam festgestellt, dass das offenbar auch der richtige Schritt war und dass ihr euch jetzt gut damit fühlt. Unabhängig davon, hast du schon andere Rückschläge erlebt, wo du vielleicht auch das Ganze hinterfragt hast, ob das der richtige Schritt ist? Mit dieser Selbstständigkeit im Allgemeinen?
Wer nicht oder wann nicht, ne? Also gehe ja da immer sehr transparent damit um und du wirst es vielleicht die letzten Wochen auch mal auf meinen ganzen Kanälen so mitbekommen haben. Also ich glaube, dass du als Gründer generell immer unter Strom stehst. Ja, also es kommt jetzt darauf an, wie ernsthaft du es betreibst, aber wenn du mit so einer Vision reingehst, da bleibt schon alles andere wirklich im Hintergrund. Also wie gesagt, ich habe damals gegründet, aus dem Vertrieb raus im Prinzip, wir haben die Marke rausgestanzt und habe dann die ersten 2 Jahre auch keinen Urlaub gemacht. Ne? Also ich habe da wirklich 7 Tage die Woche durchgezogen. Ne? Ist das schlau? Nee. Ist es körperlich schlau? Mit Sicherheit nicht. Ne? Aber würde ich es nochmal machen? Ja. Auch ganz, ganz blöd klingt. Ne? Also ich bin der Meinung, du kannst nur erfolgreich werden, wenn du mehr gibst wie der Rest in deinem Umfeld oder wie der Rest in der Branche. Nur dann funktioniert mit mehr Leidenschaft, mit mehr Einsatz, aber auch mit mehr Arbeitspensum. Also das heißt, wirklich reinzuhustlen. Und die Nebenerscheinungen, so brutal wie es ist, die sind da. Ne? Die braucht man nicht wegzudiskutieren. Also dass du an deine Belastungsgrenze kommst, ist klar, dass du mit der ganzen Digitalisierung einfach eine Bildschirmzeit hast, die für dein Hirn mit Sicherheit nicht angenehm oder gesund ist, ist uns im Nachhinein oder mir im Nachhinein auch bewusst. Ne? Also ich hatte Zeiten, wo ich 4-mal die Nacht aufgestanden bin und mir Sachen in mein Büchlein geschrieben habe und dann wieder schlafen gegangen bin. Kannst du eine Zeit lang machen, erzählst du das Menschen, hast du einen Kopfnicken, ne? und sagen, ja, es ist sehr... Ja, nicht mehr sehr gesund, ne? Ja, klar, es ist nicht gesund, ist dir in dem Moment bewusst, siehst es aber nicht oder verdrängst es, ne? Das muss man schon ganz, ganz klar sagen. Also ich hatte meine Momente, wo du in eine Waschanlage reinfährst oder das war so der Moment, sag ich mal, wo auf mir die Augen aufgegangen sind, wo ich rausspringen musste, ne? Also das waren Panikattacken und da gehst du dann raus. Also in der Waschanlage, die läuft, kann man sich vorstellen, ist jetzt nicht die beste Idee, aber da musste ich in dem Moment raus. Und da war dann auch schon der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das geht so auf Dauer nicht. Ne? Hab mir dann auch Hilfe geholt und das ist eine ganz geile Geschichte, die kann man, glaube ich, da mal mitbringen. Der hat mir gesagt, sagt der Herr Kofler, ich merke ja, ne? Also ich bin da rein zu dem, ne? Sehr alternativ angehauchter Gesprächspartner, auch Psychologe genannt, ne? Sitzt dann da, so in seiner Elendsruhe und ich habe ja so 300 PS dann da drunter und sage, alles klar, so wie machen wir es, wann kann ich wieder gehen und wie sieht das jetzt aus und wann bin ich gesund, ne? Und sagt er, ja, so wird das jetzt mal nicht funktionieren und spricht da so leise vor sich hin und langsam vor sich hin, sage ich, hey, wissen Sie was, hey, ich habe jetzt genau noch 20 Minuten, sage ich, dann muss man irgendwie so einen Punkt finden, dass das Ganze wieder läuft. Dann sagt er, Herr Kofler, ich erkläre Ihnen jetzt mal eins, sagt er, es gibt so einen Elefanten und einen Kolibri, ne? Beide haben gleich viel Herzschläge am Ende des Tages oder am Ende ihres Lebens. Sagte der Kolibri, macht bum, 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 bum. Und der Elefant macht bum. Bum. Sagte, muss ich noch weiterreden oder können Sie die 2 Puzzleteile jetzt irgendwie zusammenzählen? Sagte er. Und da ist so der Groschen bei mir gefallen. Sagte, machen Sie sich selbst einen Gefallen. Sagte, ich merke, Sie lieben, was Sie machen. Aber sie werden es nicht mehr machen können. Das war der Punkt, wo dann so bei mir das Ding da war und habe gesagt, alles klar, dass ich das bis zum Ende durchziehen will, ist klar, sage ich, mit der Leidenschaft und allem, aber du musst lernen, dir die Pausen zu gönnen. Ne? Also man glaubt ja immer, nur mit 24/7 geht's. Im Nachhinein sehe ich jetzt schon, dass es ein sehr hohes Arbeitspensum braucht. Aber du die Erholungsphasen dazwischen brauchst, um einfach wieder gehen zu können. Also das die letzten Jahre dann doch auch noch 1-2 Mal gehabt. Klar, der Mensch lernt nur aus Fehlern und aus Schmerzpunkten. Ich habe mir das Ganze 2-mal angetan, das so kurz vorm Schuss war. Aber jetzt kann ich das ganz gut einschätzen und merke die Punkte auch. Oder wenn ich an dem Punkt bin, wo es nicht mehr angenehm ist, dann lerne ich auch runterzuschalten und mir die Pausen zu gönnen. Aber das ist schon ein Thema, glaube ich, der in der Gründung immer wieder da ist, der aber auch bei der Selbstständigkeit viel zu kurz kommt, nach außen zu gehen oder zu sagen, dass diese Momente auch da sind.
Hm. Ja, danke für diese Transparenz an dieser Stelle auf jeden Fall. Es klappt einfach nicht, selbstständig darüber zu sprechen. Ja.
Aber mittlerweile geht das ganz gut. Also schau, wenn du den Prozess durch hast oder im Prozess bist und dich da ganz gut reflektieren lernst, dann kannst du auch drüber sprechen. Blöd ist nur, wenn du selber nicht merkst, und das hatte ich jahrelang, war klar, merkst du, dass du immer bei jeder Frage auf Anschlag bist und durch die Decke gehst, wenn es dann nicht so ist. Aber willst du ja nicht wahrhaben in dem Moment, weil das große Ziel ja trotzdem da ist und die Vision da ist und du kommst in den Rad und kommst da selber aber nicht mehr raus und das ist schon Learning, sich externe Hilfe zu holen, ist keine Schwäche.
Jetzt hast du ja schon über Herausforderungen gesprochen und auch über ganz persönliche, die dich ja auch durchaus härter getroffen haben. Nichtsdestotrotz bleibt ja die Herausforderung, die Selbstständigkeit mit Familienleben, du hast es schon erzählt, zweifacher Familienvater, zu kombinieren. Wie schaffst du das, da Familie, Beruf und deine Vision unter einen Hut zu kriegen?
Ein schwieriges Thema oder ein Balanceakt, sage ich immer, weil ich habe zum Glück eine Familie, die mich sehr supportet in dem ganzen Thema. Ne? Aber das außenstehend oder von außen sagst du immer, das ist die Grundbedingung, dass das funktioniert. Aber ich immer gesagt, dass ich eine Frau an meiner Seite habe oder eine Familie, dann zu gründen, wo die Grundparameter einfach stimmen. Ja, ist es ganz einfach? Nee. Ne? Also ich habe das Glück, dass meine Frau aus dem Vertrieb in der Augenoptik kommt. Also die kennt mich schon unter den Rush-Zeiten und die kennt mich wirklich unter Strom. War aber damals, wie gesagt, ein rein freundschaftliches Verhältnis, hat sich aber dann jetzt vor 6, 7 Jahren einfach so ergeben, dass da wirklich mehr draus wurde und das ist halt wirklich schön, also geht nur zusammen, ne? Ganz schwierig, immer alles unter einen Hut zu bringen und gerade als Mann, du hast ja trotzdem immer so ein bisschen diesen Versorger in dir, dass du dafür verantwortlich bist oder möchtest, dass das alles läuft. Aber ich muss sagen, es geht nur zusammen. Und gerade wenn du Kinder hast, jetzt wie es bei uns ist mit Zweien, also gibt es ja immer so einen Spruch, machen Zweites, das läuft ja mit. Also der den erfunden hat, den finde ich nochmal. Also dem ist nicht so. Aber wie gesagt, ich möchte es nicht missen. Und es ist das Schönste auf der Welt. Und es ist auch wirklich schön, nach Hause zu kommen und abzuschalten. Also ich probiere es. Sage zumindest, dass ich 2 bis 3 Mal die Woche schaffe, dass ich am Abend da bin, wenn die Kinder schlafen. Wochenende ist jetzt wirklich so ein heiliges Ding, wenn keine Veranstaltungen sind, dann ist auch wirklich mal bei mir so ein bisschen runterfahren und die Zeit genießen. Aber ansonsten gucke ich einfach, dass wir unsere Zeit haben. Ist nicht immer einfach, geht aber nur, wie gesagt, im vollen Familiensupport. Also wir haben unsere Großeltern auch noch rundherum glücklicherweise, wo wir die Kinder dann auch mal, sag ich mal, nach dem Kindergarten oder so abgeben können und die ihre Zeit dort verbringen, was die lieben. Also das ist wirklich, wirklich schön zu sehen und da bin ich auch mega happy, dass wir die Chance haben. Aber es geht nur zusammen und klar ist es nicht immer einfach, aber das große Ganze dann im Blick zu haben, dann funktioniert schon.
Ja, sehr gut. Gibt es dabei irgendwelche Routinen oder Tools, die du nutzt, die dir den Alltag irgendwie besser zu strukturieren oder so, die du weiterempfehlen könntest?
Boah, also ich bin so ein Morgenmensch, ne? Also bei mir ist um 5 Uhr spätestens Tagwache, sage ich mal, und bin munter. Das ist aber auch, weil unsere Kinder so früh unterwegs sind oder so früh auf sind. Aber ich liebe es am Morgen, ne? Ich habe dann so 3 Stunden wirklich im Büro, bevor der Wahnsinn auch losgeht, sage ich immer. Aber ab 9 ist so das Daily Business, wo es wirklich losgeht und wo auch dann, ja, sag mal, der Endkonsumer oder der Optiker sich wieder einschält. Und dann musst du halt einfach, ja, dann bist du Feuerwehrmann, sag ich immer. Ne? Also die Tasks und die To-Dos, die untertags zu tun sind, die guckst du, dass du dann so gut wie möglich auch abarbeitest und Ding, aber du hüpfst halt. Ne? Also klar, bist immer gewillt zu strukturieren und einen neuen Weg zu finden oder dich wieder neu zu resetten oder zu erfinden, um wirklich Tage und Stunden zu blocken. Aber wir wissen selbst, wie es ist. Also es kommen die unvorhergesehenen Dinge kommen immer rein und dann musst du reagieren. Aber sich Routinen zu setzen und Abläufe zu setzen, ist ganz wichtig. Also gerade so, wie es bei mir jetzt auch ist mit meiner Speaker-Ausbildung und um da auch den Leuten wieder was mitzugeben und so ein bisschen Mehrwert zu schaffen. Das ist einfach mein Dienstag und der ist geblockt, wirklich um da in dieses Thema reinzugehen. Da bin ich auch sonst nicht wirklich greifbar, außer für ein paar Menschen und dann funktioniert das. Ja. Funktioniert es immer? Nein. Ja, so ehrlich muss man sein. Aber du musst halt gucken, dass du dich so gut wie möglich mal rausnimmst, um einfach für kreative Sachen auch weiterhin Platz zu haben. Also das ist auch was, wo ich dann, das klingt blöd, aber dann nehme ich mir mal 3, 4 Tage rausfahren in ein Hotel und bin dann wirklich nicht da. Ja? Weil wenn du zwischen Tür und Angel eine neue Kollektion einfach rausstampfst, dann sieht sie auch so aus, wie sie das halt aussieht. Wenig inspirierend und halt einfach, mach mal schnell mal. Das funktioniert halt nicht. Also die Zeit am Großen zu arbeiten, musst du dir schon geben.
Ja, ja, verstehe ich. Jetzt merkt man, glaube ich, auch und hoffe ich sehr, dass alle Hörerinnen das merken, dass du voller Elan bist und ein Motivationskünstler, würde ich mal fast behaupten. Aber gibt es da irgendetwas, was dich inspiriert oder worauf du schaust oder irgendwas, ja, was du in der Vergangenheit oder vielleicht sogar heute auch, ja, was die Inspiration verschafft?
Oh, ich glaube, es ist immer ganz wichtig, Mentoren zu haben. Also das war für mich immer schon so ein Ding, mir jemanden zu suchen, eine Stufe über mir, ja, um einfach zu sagen, okay, da schaue ich auf und da will ich hin oder das ist immer so, oder der ist gerade interessant für mich, weil man selbst entwickelt sich ja auch in dem ganzen Prozess immer wieder. Für mich war es damals wirklich, mein damaliger Chef und jetziger Geschäftspartner Holger war so ein Visionär am Anfang, wo ich wirklich aufgeschaut habe, ja. Im Prozess an und für sich entwickelst du dich dann ja. Das ist ja gut, blöd, was, wenn es nicht so wäre. Ja, und dann musst du halt immer gucken, dass du nicht da auf der Stufe stehen bleibst. Also da passiert, ne? Also das habe ich auch, ne? Aber du merkst halt dann irgendwie, du gehst in den Leerlauf und da kommt nicht mehr viel Frisches an Input. Und so ehrlich muss man dann sein, da muss man sich immer wieder auch selber, ja, suchen und zu gucken, was passt mir gerade und was toucht mich auch, ne? Also, ja, aber jetzt da, ob man es glaubt oder nicht, auch diese ganze Moor-Geschichte, ne, wenn du dir das anguckst mit diesen Protein-Geschichten, die Gründer dahinter und. Klar, die polarisieren, ne, aber das ist schon auch ein Weg, wo man sich was mitnehmen kann. Österreich technisch ziehe ich mir jetzt momentan so ein bisschen den Philipp Madatana auch rein oder wenn du dir jetzt, mach meine Ausbildung bei Creators, da diese Bubble ein bisschen anschaust, also das ist schon auch, da ist schon vieles dabei, da kannst du nicht alles mitnehmen, weil dann wird es vielleicht ein bisschen zu heftig, aber für sich immer Mentoren zu finden und um sich höhere Ziele zu setzen und zu gucken, okay, in welchem Part und in welcher Nische kann mir der gerade helfen, wo habe ich noch ein Need, mich weiterzuentwickeln und sich da wirklich gute Jungs zu suchen, ist schon sehr empfehlenswert, Jungs oder Mädels, whatever, ne? Aber da so ehrlich zu sein und Dinge, also kann man auch nicht empfehlen, weil jeder sieht oder fühlt wen anderen besser. Das ist auch immer so, wo ich sage, Verkaufstrainer oder Mentoren oder wie auch immer, ne? Das musst du selber fühlen, ne? Also da jemandem zu sagen, das ist er und hör dir den an und dann funktioniert, ist ja kompletter Schwachsinn. Also wir sind ja mal bei Nike damals in einem Raum gesessen, weil das ist halt typisch amerikanisch, die hatten einen Verkaufstrainer, der hat in den ersten 3 Minuten uns erzählt, wo sein Haus, sein Auto, sein Lambo und alles und wie viel 100.000 Euro er nicht im Jahr verdient. Ich sag mal so, sein Vortrag war für uns nach 3 Minuten vorbei, ne? Also das war nichts, ne? Aber das, wie gesagt, da sitzen halt 30 Menschen drin, 28 erreichst du nicht, 2 hat er erreicht. Ne? Der Schnitt ist ein bisschen schlecht, würde ich sagen, für einen Coach, aber da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich bin auch mal bei Jürgen Höller gesessen, habe mir auch das angeguckt. Waren auch 20 Sekunden schlecht investiertes Geld, würde ich auch nicht mehr machen. Aber wie gesagt, jeder das Seine und am Ende des Tages muss dich weiterbringen und es muss dich pushen und dann passt es ja auch.
Wenn du jetzt mal so auf die letzten 5, 6 Jahre zurückschaust, seit Gründung, was würdest du heute anders machen? Eine ganz schwierige Frage, ich weiß, aber vielleicht fällt dir da irgendetwas direkt ein.
Ich glaube gar nicht viel, weil selbst das Negative nimmst du ja mit. Ne? Also du lernst nur aus Fehlern, das ist eine blöde Redewendung, aber das ist schon was die letzten 5 Jahre die Brand und auch mich geprägt hat in dem ganzen Prozess, weil wenn alles so gelaufen wäre oder alles rund läuft, ja, dann gehst du da so irgendwie glatt durch und bist dann so Butterbrot geschmiert, sei immer, also das ist zwar schön für den wirtschaftlichen Erfolg, bringt dich aber als Person nicht wirklich weiter, das muss ich schon sagen. Also jeden Fehler, den wir gemacht haben, klar hätte ich ihn im Nachhinein gern vermieden, weil es ist viel Stress und es ist eine Herausforderung. Andererseits hat er dich aber in dem Moment zu dem gemacht, wo du persönlich jetzt stehst und auch die Brand jetzt steht. Ne? Also ja, gibt sicherlich 2, 3 Dinge, die du so, wie gesagt, nimmer brauchen würdest. Wie gesagt, auch mit dem Ausbrennen oder so, ja. Aber selbst das hat halt einen positiven Nebeneffekt, dass ich jetzt zumindest weiß, ungefähr so 3-4 Tage, bevor es mich zerschießt, dass ich dann weiß, es sollte runtergehen. Aber ja, also nein, ich würde nichts bereuen. Ich würde vielleicht ein paar Dinge anders machen, aber ansonsten würde ich auch in jeden Fehler wieder reintreten wollen und werde ich auch in Zukunft wieder reintreten, weil es einfach ein Prozess ist. Das ist jetzt auch in unserer Entwicklungsstufe gerade, wir kommen jetzt einfach in Geschichten mit anderen Ländern, mit Distributoren. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen auch Mexiko, Panama und Costa Rica aufgemacht. Wirklich witzig, kommen mit Decathlon jetzt immer tiefer ins Geschäft. Also das sind schon so Meilensteine, aber auch da lernst du. Ne? Du lernst aus jedem Ding, du lernst aus jedem Onboarding-Prozess, du lernst aus jeder Euphorie und danach wieder runterfallen, weil es doch nicht so ist. Letztens auch gesagt, mit dem Decathlon-Onboarding sei, das ist jetzt mal ein Marketplace, der wirklich funktioniert. Ne? Also wir waren auch mit Amazon am Machen und da und haben andere Channels probiert. Und du bist ja in jedem Projekt, wenn du reingehst, total am obersten Hype-Anschlag, weil es ist ja jetzt genau das Ding, was du brauchst, dass die Brand fliegt. Ja, dann knallst du halt auch mal am Boden, ne? Aber dann musst du halt wieder aufstehen. Ne? Das ist halt wirklich... Gerade mit den ganzen Marketplaces und so. Du weißt es nicht, was funktioniert. Du weißt ja nicht, welche Endkonsumergruppe oder welche Zielgruppe verstärkt dann wirklich auf diesen Plattformen sich bewegt. Und darum ist es ein Learning. Und wie gesagt, ich würd alles wieder mitnehmen, weil es prägt dich und es schleift auch die Marken, es schleift die Menschen, die diesen Weg mitgehen. Also das passt schon.
Cool. Jetzt bist du ja auch einige Jahre erfolgreich unterwegs, hast gerade auch davon erzählt, dass du eine Speaker-Ausbildung machst bei Greater. Eine ganz absurde Frage, könntest du dir jemals vorstellen, wie als Angestellter tätig zu sein?
Ich weiß nicht, ob der Chef, wo ich angestellt dann wäre, das haben möchte. Das würde ich mal in Frage stellen. Nein, kannst, also würde, nein, funktioniert nicht. Also, bei mir nicht. Vielleicht wird es bei den anderen funktionieren, aber ich habe schon immer sehr selbstständig gedacht. Das ist für viele ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein. Ich glaube, gerade wenn du so Visionen hast und es gewohnt bist, dann deinen Weg zu gehen, dann wieder 2 Stufen zurückzugehen, das würde nicht funktionieren. Also das hat mich auch letztens mehr gefragt. Er sagt, du, wenn das Ding mal nicht mehr fliegt, was machst du denn dann? Gehst du wieder schön zurück in den Außendienst? Sag ich, es würde mir wahrscheinlich Spaß machen, aber der Sales Manager oder der Geschäftsführer, das wird keine Woche funktionieren. Ne? Also so klar muss man sich sein, dass man dann nicht mehr kompatibel ist für das normale Angestelltenverhältnis. Ist meine Meinung. Ja, also muss auch jeder sein Ding dann haben, aber wird für mich nicht mehr zurückgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, man baut ja immer ein paar Schienen mit der Personal Brand auch und so. Also ich mache mir da auch keine Sorgen, dass das klare Ziel ist, das Ding so hoch zu schießen, dass wir zumindest mal auf demselben Level des großen O's international schwimmen und alles andere, was drüber kommt, nehme ich mit. Aber wenn dem nicht so ist, dann gibt es auch immer eine Variante, dass du wieder aufschießt und sagst, okay, was machen wir jetzt? Ne? Das gehört einfach dazu. Ich glaube, wenn du gründest, musst dir auch klar sein, dass es schief gehen kann. Immer. In jeglicher Unternehmensgröße auch.
Ja, merkst du. Wir neigen uns jetzt tatsächlich schon so langsam dem Ende des Podcasts und haben aber noch 2 Fragen, die wir dir gerne stellen wollen würden.
Einmal hier.
Und wir haben ja durchaus auch über herausfordernde Momente gesprochen. Jetzt soll es aber um einen schönen gehen. Und zwar würde ich gerne wissen, was war bisher dein schönster Moment mit deiner Marke?
Und das war tatsächlich der Olympiasieg der Schweden in Paris. Also das war schon geil. Ne? Kannst du mitnehmen. Also nee, ganz ehrlich, also auch mit Clemens und Alex, weil das war noch nicht meine Marke 2017, wie die in Österreich da bis ins Finale bei der WM gegangen sind. Das war auch schon geil. Das waren auch, wie die so schön sagen, Goosebumps don't lie. Aber wenn das halt dein eigenes Ding ist und in Paris vorm Eiffelturm da der Riesenkessel steht und du da mit drin stehst, oh, also da kannst du noch so kühl sein, das holt dich in dem Moment. Also da bist du mit drin. Das war dann auch 2 Flaschen Wein später noch schön. Also muss man auch sagen, das feierst du dann auch und die Zeit musst du ja auch geben, das zu feiern. Und das sind Emotionen, die tragen dich über die nächsten 2-3 Jahre wieder drüber. Das muss man schon sagen. Also da bleibt auch was hängen und du machst es ja am Ende des Tages auch, dass du Emotionen zurückbekommst, weil ja, gerade als Gründer, wo holst du dir denn dein Lob? Ne? Und jeder Mensch braucht das Lob noch irgendwo. Klar, sagen dir deine Freunde, wenn sie nett sind oder auch mal ein Bierchen, aber ist aber schon gut, was du machst. Ne? Aber du brauchst die Momente, um einfach, um dir selber einzugestehen, dass das jetzt mal in Ordnung war und das ein schöner Moment war, den man auch genießen kann. Und ihr sagt, je höher du auf der Leiter hochgehst und spätestens als Gründer kriegst du das nicht mehr. Ja, also musst du es dir selber irgendwie kreieren, diese Momente. Und das war so ein Moment in Paris, wo der war schon schön.
Wir wünschen dir auf jeden Fall noch weitere solche Momente, Mike. Also Daumen sind gedrückt. Genau, als abschließende Frage, also ich glaube, uns beiden geht es so, wir könnten noch ewig, glaube ich, mit dir darüber sprechen, aber die letzte Frage wäre jetzt tatsächlich, was würdest du jetzt Menschen raten, die auch irgendwie einen eigenen Traum im Kopf haben, sich aber vielleicht nicht trauen, nach draußen zu gehen? Also ja, was würdest du denen raten?
Geh dafür. Jede einzelne Sekunde, wirklich. Das ist Tatsache. Also ich bereue keine und ich würde es immer wieder machen, ne? Also mit allen Höhen und Tiefen. Und ich habe auf meinem Weg so viele Menschen getroffen, die sagen, ja, mit deinem Hintergrund und da, ich habe keinen Hintergrund. Am Ende des Tages habe ich Vertrieb gelernt und war der Verrückte, der gemeint hat, aus einem Vertriebler wird ein Geschäftsführer, ne? Also, oder ein Gründer, was ja auch nochmal eine komplett andere Nummer ist. Also das war schon verrückt, aber ich würde es wirklich jedem raten zu machen, weil ich bin gerade am Anfang auch nach meinem ersten Jahr mit einem Patrick da von Sons of Battery, ne, der aus der E-Bike-Bubble kommt, der Aufkleber für E-Bikes gemacht hat, ne? Also ganz, ganz witzig. Und in dieser Corona-Zeit dann auch noch. Und da haben wir irgendwie Kontakt gehabt und der sagt, naja, mit Brille und so ist ja leicht. Er macht ja die Aufkleber und hin oder her und sagt, du brennst sogar für die Aufkleber, ne? Also erzähle ich, wenn dass ich für Brille brenne, ist ja auch schon schwer, aber für Aufkleber zu brennen, ja, da wäre ich mir schwer getan. Und wenn man dann haben wir gequatscht und ich sage, es kann dir nichts passieren, mach es. Und mittlerweile ist der jetzt 4 Jahre selbstständig, hat eine Mega-Community, führt das Ding. Also, wie gesagt, durchgehen, machen, probieren. Und wenn es schief geht, geht es schief, dann steh wieder auf. Aber nicht zu probieren und zu sagen, hätte ich, nee. Dann lieber einmal hingefallen und wieder aufgestanden, wie hätte ich.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Perfekt, Mike. Vielen Dank für deine Einblicke, für deine transparenten Einblicke auch, vor allem in dein Privatleben auch dazugehörend. Hat mir mega viel Spaß gemacht und ich glaube, da können wir alle von profitieren, ein Stück Mike zu sein und diese Motivation und dieses Feuer mit in uns zu tragen.
Vielen Dank auch für die Einladung und wie gesagt, es freut mich immer und wenn es was ist oder was gibt oder schaut einfach rein, genießt es und wie gesagt, wenn wir einen schönen Augenblick kreieren können mit unseren Brillen oder mit meinen Brillen, dann freut es mich, wenn ihr eine gute Zeit habt, dann freut es mich auch und wenn das Ding fliegt, ja, habe ich auch nichts dagegen.
Das war der 5-9 Club Podcast. Alle 2 Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspirationen. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-9 Club.